Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Vor rund 90 Jahren begann das antibiotische Zeitalter. Eine Ära, in der Pest und Cholera ihren Schrecken verloren. Nun bahnt sich die nächste Zeitenwende an.
Forskarna visste ju om att det var problem med resistens.
Schon bevor Antibiotika überhaupt eingesetzt wurden, war klar, dass Bakterien dagegen resistent werden können. Auch Fleming hat davor gewarnt. Aber es hat sehr lange gedauert, bis wir aufgewacht sind.
Jetzt schlägt eine neue Generation von Keimen zurück. Und das Problem ist global.
Wenn wir nicht gemeinsam und weltweit handeln, steuern wir auf ein Nach-Antibiotika-Zeitalter zu.
Ich habe Glück, dass ich Tuberkulose in Deutschland habe, nicht in der Ukraine, weil ich habe alles bekommen. Medikamenten, Krankenhaus, ich habe alles bekommen.
Die Unbesiegbaren. Leben mit resistenten Keimen. Von Christine Westerhaus.
Antibiotikaresistente Keime sind auf dem Vormarsch, überall auf der Welt. Inzwischen tauchen die ersten Stämme von Erregern auf, gegen die kein einziges Antibiotikum mehr hilft. Obwohl Experten seit vielen Jahren vor einem Engpass warnen, haben Pharmafirmen ihre Forschung auf Eis gelegt. Jetzt wird das Problem offensichtlich. Und es stellt Politiker und Forscher gleichermaßen vor große ethische Herausforderungen.
Und dabei ist ganz zentral die Frage, wie verteilt man eigentlich eine Ressource, die selbst bei korrekter Anwendung über Zeit an Effektivität verliert und vermutlich auch nur in begrenztem Umfang erneuert werden kann.
Noch gibt es Reserveantibiotika, sagt Ethiker Jasper Littmann. Sie werden gerade dort gebraucht, wo sehr viele Menschen mit den widerstandsfähigen Keimen infiziert sind. Dort, wo diese allerletzten Waffen am schnellsten stumpf werden dürften. Wer also darf gesund werden?
Und ich fühlte mich so, so schlecht. Ich habe gehustet und ich habe nichts gegessen. Und ich habe abgenommen. Ich wiegte mich normal 50 Kilo. Und als ich im Januar, ich wog 42.
Bei Daria Jenzow brach die Krankheit kurz nach der Geburt ihrer Tochter aus. Julia ist inzwischen knapp 2 Jahre alt. Sie sitzt auf dem Schoß ihrer Mutter und streckt die Hände nach einer Stoffkatze aus. Der Hausarzt dachte zunächst an eine Allergie, erzählt Daria. Ein zweiter Arzt tippte auf eine Pilzinfektion, ein dritter auf eine Psychose. Erst der 5. Arzt entdeckte auf einer Röntgenaufnahme das Loch in Darias Lunge. Eine XDR-TB, eine extensivresistente Tuberkulose. Fast alle Antibiotika sind dagegen machtlos.
Ich hatte Angst am Anfang, als ich das gehört habe. Oh, ich sterbe. Oder das ist Multiresistenz. Ich konnte nicht. Ich hab geweint natürlich. Ich hatte Angst, dass ich meine Tochter anstecken kann. Und
ja, das ist auch passiert.
Ja, das hat passiert. Aber wir haben ich konnte auch meinen Mann anstecken, aber das mit meinem Mann ist alles gut. Danke Gott.
Wir sind jetzt hier auf der Infektionsstation, auf der vor allen Dingen Patienten mit einer Tuberkulose behandelt werden.
Christoph Lange leitet die Abteilung für Infektiologie am Forschungszentrum Borstel. Die Spezialklinik liegt etwa eine Autostunde von Hamburg entfernt, umgeben von Wiesen und Äckern. Hierhin wird auch Daria Jenzow überwiesen.
Seit Beginn 2015 haben wir jetzt über 60 Patienten mit multiresistenter Tuberkulose hier in Borstel behandelt. Die meisten Patienten kommen aus osteuropäischen Ländern, Armenien oder Georgien, der Ukraine oder aus Moldawien.
An der Rezeption hängt die Patientenliste aus.
Und wenn wir hier mal schauen, wir haben auf dieser Station aktuell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Patienten, von denen halt 1, 2, 3, 4, 5 Patienten an einer multiresistenten Tuberkulose erkrankt sind. Das ist bisher im Jahresverlauf die niedrigste Zahl dieser Patienten. Noch im Mai waren alle Betten auf der Station durch Patienten mit multiresistenter oder extensivresistenter Tuberkulose belegt.
Multiresistent sind Mikroben, wenn sie sich gegen mehrere Antibiotika wehren können. Extensiv, wenn fast gar nichts mehr wirkt. Normalerweise entstehen solche XDR-Stämme, weil infizierte Patienten nicht lange genug oder mit den falschen Antibiotika behandelt wurden. Immer häufiger stecken sich Menschen aber direkt mit den resistenten Erregern an.
Wir haben eigene Daten, die aus Europa stammen, wo wir sehen, dass über die Hälfte der Patienten mit multiresistenter und extensivresistenter Tuberkulose noch nie vorher gegen eine Tuberkulose behandelt worden sind und diese Patienten diese Infektionen wahrscheinlich durch direkte Übertragung von anderen Patienten erworben haben. Das ist beunruhigend und man sieht auch, dass sich bestimmte Stämme der Tuberkulosebakterien, zum Beispiel von der Gruppe Mycobacterium tuberculosis Beijing, also Peking, in Osteuropa ausbreiten und diese Ausbreitung eben durch die Verbreitung von einem Patienten zum anderen erfolgt.
. 2006 berichten Forscher erstmals über extrem resistente Tuberkulosestämme. Inzwischen gibt es sie in 58 Ländern. Die WHO spricht von 25.000 Neuerkrankungen pro Jahr. 2012 dann tauchen in Indien Stämme von Tuberkuloseerregern auf, die gegen alle verfügbaren Antibiotika resistent sind. TDR, Totally Drug Resistant. Alle infizierten Patienten sterben daran.
The World Health Organization is sounding the alarm. Some of the most powerful weapons we have are useless.
Etwa zur selben Zeit sterben auf der Neugeborenenstation in Bremen mehrere Frühchen an einer Infektion mit resistenten Klebsiellen. Petra Gastmeier, Direktorin des Hygiene- und Umweltinstituts an der Berliner Charité.
Wenn aber zu der normalen Resistenz, die bei denen vorhanden ist, gegenüber Cephalosporin, teilweise auch gegenüber Fluorchinolon, noch eine Resistenz gegenüber Carbapenemen kommt, dann wird es wirklich problematisch. Dann ist man sozusagen am Ende der Fahnenstange, was die Therapie betrifft.
Überall auf der Welt haben Bakterien Wege gefunden, sich gegen Antibiotika zur Wehr zu setzen. Und sie tauschen die genetische Verteidigungsstrategie munter untereinander aus. Jedes zehnte Bakterium gilt inzwischen als multiresistent. Joachim Larschon vom Institut für Infektiologie der Göteborg-Universität versucht zu verstehen, unter welchen Bedingungen es zur Übertragung der Resistenzen kommt. Vor etwa 10 Jahren war er in Indien unterwegs. In der Umgebung einer Arzneimittelfabrik entdeckte er sehr hohe Konzentrationen von Antibiotika.
Ich arbeitete unter ganz vielen Jahren mit
Als ich gesehen habe, welche Mengen an Antibiotika in Indien einfach so in die Umwelt gelangen, wurde mir klar, dass nicht die Fische das Problem sind, sondern dass die Rückstände für uns gefährlich sind, weil Bakterien in so einem Milieu resistent werden können.
Antibiotika töten Bakterien effektiv. Manchmal verfügt eines über eine passende Gegenwehr. Eine Bauanleitung für ein Enzym zum Beispiel, das das Antibiotikum zerlegt, bevor es wirken kann. Die Mikrobe überlebt, vermehrt sich und gibt das Resistenzgen an die nächste Generation weiter oder an andere Keime. Über Plasmide, ringförmige DNA-Moleküle, können viele Bakterien ihr Erbgut untereinander austauschen. Je mehr Resistenzgene in Umlauf sind, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bakterium mehrere davon einsammelt. Fatal für den Menschen wird das, wenn sich Krankheitserreger und Resistenzgene zusammentun. Doch wo genau kommt es zu diesem fatalen Rendezvous?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir sind ziemlich sicher, dass das in unserem Körper geschieht, im Darm beispielsweise. Es kann aber auch in Nutztieren passieren, wenn sie mit Antibiotika behandelt werden. Oder auch in der Umwelt.
In den Bodenbakterien, die Joachim Larschon und seine Kollegen in der Umgebung der Fabriken sammelten, entdeckten sie tatsächlich Resistenzgene. Dabei ist das Problem beileibe nicht nur ein indisches. Antibiotika werden in Indien oder China hergestellt und landen später in den Regalen unserer Apotheken.
Man könnte mehr Transparenz fordern. Wenn Pharmaunternehmen gezwungen wären, Auskunft darüber zu geben, wo sie ihre Wirkstoffe herstellen, würden sie wahrscheinlich eher Umweltauflagen beachten. Und das könnte man ändern.
Im Forschungszentrum Borstel müssen XDR-Patienten hohe Dosen Antibiotika schlucken. Es sind Reserveantibiotika, die in Kombination gegeben werden. Christoph Lange nimmt das Medikamentenkästchen in die Hand. In den Vertiefungen klappern hellblaue, rosa und weiße Tabletten.
Wenn wir jetzt für diesen Patienten mal schauen, der bekommt eine von diesen Tabletten. Dann bekommt er drei von diesen, drei von jenen, zwei von diesen, drei von jenen. Das ist 1, 4, 7, 9, 11 und dazu noch eine Infusion dreimal am Tag. Das heißt also 14 Medikamentengaben pro Tag.
Die Infusion mit dem flüssigen Antibiotikum wird direkt über einen Schlauch in die obere Hohlvene des Herzens geleitet. Daria Jenzow nimmt die Medikamente inzwischen seit über einem Jahr.
Jetzt, ich kann sagen, dass mit Medikamenten, das war schwer erst einmal. Ja. Ich fühle mich wirklich schlecht. Ich habe geschlafen und nach dem Schlafen, ich fühlte mich, als ob mein Seel war raus. Ich kann das mich nicht beschreiben.
Auch Darias Tochter, damals gerade ein Jahr alt, muss viele Tabletten pro Tag schlucken. Oftmals geht das nur mit Gewalt. Außerdem trägt sie eine Nadel im Herzen, über die ihr Vater ihr täglich Infusionen geben muss.
Zwei der Medikamente, die unsere Tochter nach wie vor nimmt, sind nicht für ihre Altersgruppe zugelassen. Das war eigentlich mein größtes Problem, aber es gibt kein besseres Medikament. Sie müssen das geben. Das eine Medikament kann eine Opticus Neuritis, also die Entzündung des Sehnerves, hervorrufen. Das andere kann Taubheit hervorrufen. Das dritte Medikament, da muss man wiederum ein anderes Medikament nehmen, um es mit einem Vitamin sozusagen Schäden auszugleichen. Ich fühlte mich massivst überfordert in der Situation.
Der Aufwand, der in Borstel betrieben wird, ist enorm. Bei jedem Patienten bestimmen Lange und seine Kollegen die komplette Erbsubstanz des Erregerstammes, um eine maßgeschneiderte Antibiotikatherapie einleiten zu können.
Man kann heute für 50 Euro die gesamte Erbsubstanz der Tuberkulosebakterien untersuchen.
Das Resistenzanalysegerät steht im Keller des Forschungszentrums.
Wir nehmen den Auswurf und bereiten diesen Auswurf in einem kurzen Schritt hier im Labor für etwa 10 Minuten so auf. Und dann beginnt der automatisierte Analyseprozess. Jessie, kannst du einmal ein Ergebnis aufrufen?
Langes Kollegin öffnet eine Datei mit den Patientennamen. Dahinter stehen Abkürzungen.
Hier sieht man einmal ein Testergebnis, wo Tuberkulosebakterien gefunden wurden und wo eine Resistenz gegenüber dem wichtigsten Medikament, dem Rifampicin, auch entdeckt worden ist. Man sollte nie auf ein solches Testergebnis hin dann eine Therapie einleiten. Diese molekulargenetischen Untersuchungen müssen immer durch die klassischen Untersuchungsmethoden im Labor, in denen die Bakterien in Anwesenheit von Antibiotika wachsen oder eben gehemmt werden, ergänzt werden.
Wenn die Forscher wissen, gegen welche Antibiotika ein Erreger resistent ist, wird die Infektion nur mit Medikamenten behandelt, die noch wirken.
Patienten, die besonders schwerwiegende Muster der Antibiotikaresistenz haben, da kosten alleine die Medikamente schon knapp 100.000 Euro. Solche extrem teuren Behandlungen können sich viele Länder gar nicht leisten, wenn eben viele Menschen in der Bevölkerung betroffen sind, so wie das in der Ukraine, in Weißrussland oder auch in Moldawien derzeit der Fall ist.
Doch wenn nicht investiert wird in eine konsequente Diagnostik und Therapie, steigt mit jedem Einsatz die Gefahr, dass die Erreger auch noch gegen die Notreserve resistent werden. Dieses Dilemma muss gelöst werden, meint Jasper Littmann. Er arbeitet am Robert-Koch-Institut in Berlin und beschäftigt sich mit den ethischen Herausforderungen, die das Resistenzproblem mit sich bringt.
Es gibt eine Schwierigkeit, über die wir zwar nachdenken, auf die wir aber noch keine gute Antwort haben, und das ist die Frage, was mit neu entwickelten Antibiotika, neu entwickelten Reserveantibiotika nach der Zulassung geschehen soll. Sollen solche Medikamente weltweit zur Verfügung gestellt werden? Das heißt, auch in Ländern, die bisher keine robusten Schutzmechanismen haben, Länder zum Beispiel, in denen es Antibiotika ohne Rezept gibt, oder führen wir eine Schutzpolitik ein, bei der wir sagen, nur Länder, in denen Antibiotika nur per Verschreibung zu bekommen sind, bekommen Zugang zu diesen Medikamenten. Das ist ein sehr schwieriges Problem und ein Problem, dem wir uns spätestens, wenn es diese Medikamente geben wird, absolut stellen müssen.
In Indien und China können die Menschen Antibiotika wie eine Tüte Chips im Geschäft kaufen, ohne Rezept, ohne ärztlichen Rat. In Indien haben sich die Fälle von Infektionen mit multiresistenten Klebsiella pneumoniae zwischen 2008 und 2014 verdoppelt. Diese Bakterien gehören zu den gefürchteten Carbapenemase-produzierenden Enterobakterien, die sich inzwischen auch in deutschen Krankenhäusern breitmachen. Eigentlich sind sie harmlos. Doch wenn sie über eine offene Wunde oder einen Katheter in den Körper gelangen, können sie Infektionen auslösen, an denen Menschen sterben. So geschehen 2011 in Bremen, 2015 in Kiel, 2017 in Frankfurt.
Alarmstimmung im Universitätsklinikum in Kiel. Hier hat sich ein gefährliches Bakterium ausgebreitet.
Im Klinikum Bremen Mitte sind erneut zwei Frühchen gestorben. An einer Blutvergiftung, wohl ausgelöst durch multiresistente Keime.
Gefährliche Keime im Kieler Krankenhaus. Sind Sie am Tod von 5 Patienten schuld?
Ein sogenannter multiresistenter Keim.
Oh. Ja, urolig über Entwicklungen. Ich denke på det, till exempel.
Ich mache mir Sorgen über die Entwicklung. In Nordeuropa ist die Lage zwar noch sehr gut, aber jeder Mensch, der an einer Infektion mit einem multiresistenten Keim stirbt, ist einer zu viel. Und sie sind deutlich auf dem Vormarsch. Vor allem die Carbapenemase produzierenden Bakterien, die gegen das wichtigste Antibiotikum Meropenem resistent sind. Sie breiten sich weltweit aus. In Indien sind diese Bakterien schon unglaublich häufig und man hat weitgehend im Prinzip kein Medikament mehr, das gegen Infektionen mit diesen Keimen hilft.
Und da hat man in stort sett inget bra antibiotikum kvar att ta till.
Im Juli 2017 gibt die Weltgesundheitsorganisation erneut eine Warnung heraus. Weltweit sind Erregerstämme der sexuell übertragenen Infektionskrankheit Gonorrhoe oder Tripper in Umlauf, gegen die kein Antibiotikum mehr wirkt. Auch in Deutschland gab es 2015 einen ersten Fall.
New strains of drug-resistant gonorrhea have spread to countries around the world.
Ich war vorige Woche auf einer Konferenz, auf der jemand seine Daten aus Europa vorstellte. Die Forscher hatten sehr hohe Konzentrationen an Antibiotika in europäischen Klärwerken gemessen. Eigentlich spielt es aber auch keine große Rolle für das Risiko, ob wir diese hohen Werte in Indien, China oder Europa messen. Denn Bakterien breiten sich überall aus.
Durch konsequente Hygiene- und Screening-Maßnahmen könnte man sie aufhalten. Oder mit neuen Wirkstoffen. Doch es braucht klinische Studien, damit aus den Ideen wirksame Medikamente werden. Petra Gastmeier von der Berliner Charité.
Leider war es so, dass in den 90er Jahren die Pharmaindustrie die Forschung auf diesem Gebiet eingestellt hat und dadurch ist sozusagen dieses Vakuum entstanden.
Unsere eigene Anwendung trägt, denke ich, am stärksten zur Resistenzbildung bei. Dass wir Antibiotika zu häufig und oft auch falsch einsetzen. Es gibt einen ganz klaren Zusammenhang zwischen der Menge an Antibiotika, der Art der Anwendung und dem Ausmaß an Resistenzen.
Zwischen 2000 und 2010 hat der weltweite Verbrauch von Antibiotika um 30% zugenommen. Und dort, wo sie am häufigsten eingesetzt werden, treten auch die meisten Probleme mit resistenten Erregern auf.
Ich merke, dass es in vielen Bereichen eine größere Bereitschaft gibt, etwas dagegen zu unternehmen. Sogar in Asien. Aber es ist schwer abzusehen, was tatsächlich geschehen wird.
Der Antibiotikaverbrauch müsste drastisch reduziert werden, meint der Göteborger Mikrobiologe Joachim Larschon. und Reservemedikamente nur eingesetzt werden, wenn klar ist, dass sie einen bestimmten Erreger wirklich eliminieren. Jasper Littmann vom Robert-Koch-Institut in Berlin.
Die Tatsache ist, dass der Bedarf für bestimmte Reserveantibiotika in den Ländern besonders hoch ist, in denen auch der falsche Einsatz von Antibiotika oft besonders hoch ist. Und wenn dem so ist, dann müssen wir uns fragen, wie wir damit in Zukunft umgehen wollen. Und ich glaube, dass es darauf keine einfache Antwort gibt.
Ob Sie oder 1000 andere Menschen ein Medikament gegen Blutdruck einnehmen oder nicht, betrifft mich nicht. Wenn Sie aber Antibiotika einnehmen, betrifft mich das schon, weil diese Medikamente wirkungslos werden können, wenn man sie einsetzt. Die Entscheidung jedes einzelnen Menschen betrifft möglicherweise die Zukunft aller anderen. Und damit umzugehen, ist eine Herausforderung.
Die Zahl der Toten durch multiresistente Keime könnte von jetzt weltweit 700.000 bis 2050 auf 10 Millionen pro Jahr steigen, berechnet die Berliner Charité. Ob diese Zahlen so stimmen, ist umstritten. Wichtiger ist die Frage, ob sich der Trend noch rechtzeitig umkehren lässt.
Die größten Probleme haben Länder mit mittlerem Einkommen. Die ärmsten Länder haben noch nicht mal Zugang zu Antibiotika. Kurzfristig werden wir die Resistenzentwicklung nicht stoppen können. Ich denke, es wird global gesehen noch deutlich schlimmer werden und es ist keine Lösung in Sicht. Dennoch müssen wir versuchen, diesen Trend zu stoppen. Wir müssen endlich handeln, um die Entwicklung aufzuhalten.
Petra Gastmeier vom Institut für Hygiene und Umwelt der Berliner Charité sieht die Lage nicht ganz so düster. Zumindest hierzulande sei das Problem derzeit unter Kontrolle. Und Keime können Resistenzen nicht nur einsammeln, sondern auch wieder verlieren.
Also ich bin relativ optimistisch, dass die Interventionen, die in den letzten Jahren sozusagen gestartet worden sind und die sicherlich in den nächsten Jahren noch mehr greifen werden, doch dazu führen, dass die düsteren Szenarien mit 10 Millionen Toten durch Antibiotikaresistenz im Jahr 2050, dass wir das nicht haben werden. Aber genaues weiß man natürlich nicht.
Das Wichtige ist zu erkennen, dass Antibiotikaresistenz als Problem nicht lösbar sein wird. Wir müssen eben lernen, mit dem Resistenzproblem zu leben und Antibiotika so einzusetzen und schnell genug neue zu entwickeln, dass wir im Zweifel der Resistenzentwicklung einen Schritt voraus sind.
Daria Jentzow und ihre Tochter Julia haben Glück gehabt. Sie werden ihre Krankheit wohl überstehen. Doch der Preis ist hoch. 2 Jahre lang müssen sie Medikamente mit starken Nebenwirkungen nehmen, um ihre extensiv resistenten Tuberkuloseerreger loszuwerden. Bei Julia haben die Reserveantibiotika jetzt schon Spuren hinterlassen, erzählt ihr Vater.
Wir hatten jetzt eine mittel- bis schwergradige Hörstörung des Innenohrs und werden auf Hörgeräte angewiesen sein. Das sind eben die Kehrseiten. Also man hat es nicht mit Medikamenten zu tun, sondern man hat es mit schrecklichen Medikamenten zu tun, die Spuren hinterlassen in Form von Narben. Und bei meiner Tochter wird es hoffentlich mit dem Hörgerät sein Bewenden haben, aber ich habe manchmal Angst davor, was noch so rauskommen mag.
Die Unbesiegbaren. Leben mit resistenten Keimen. Von Christine Westerhaus. Es sprachen Kerstin Fischer und Nikolaus Bender. Ton und Technik Silvia Kraus. Regie Claudia Katanek. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2017.